Unser Predigtext steht Sacharja 9, das ist im Alten Testament, ganz am Ende, vor dem Malachi, das ist der letzte, Sacharja der zweitletzte Prophet des Alten Testamentes. Sacharja 9, Vers 9, ich will dann auch weitere Verse noch lesen, auch wenn ich nur über den Vers 9 predigen will. Verheißung des messianischen Friedensreiches. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das hat ja Jesus erfüllt in seinem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag, in der Woche vor seiner Hinrichtung. Wir lesen noch die weiteren Verse, sie sind zum Verständnis wichtig. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Sie kennen die nutzlosen Friedensresolutionen, die nur Gebabbel sind. Wenn der Herr selbst Frieden gebietet, wird Frieden sein. Das heißt ja dann beim Paulus im Epheserbrief, er ist unser Friede. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube. Ich glaube nicht nur, dass da ein Rückblick aufs Noah-Opfer ist, sondern ein Vorblick auf das Blut des neuen Bundes. Ich lasse ihn frei aus der Grube, die Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich euch, dass ich dir zweifach, das heißt doppelt, erstatten will. Und noch Vers 16 und 17. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volkes. Es wird vorher erwähnt, dass das ein kleines und geringes, nein, im Zephania kommt, dass ein kleines und geringes Volk ist, das übrig bleibt. Diese kleine Herde des Volkes Gottes, das darf uns nie deprimieren und erschüttern, dass die Gottesfürchtigen wenige sind. Der Herr wird ihnen helfen zu der Zeit, denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen, denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld. Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Mädchen. Herr, segne dein Wort jetzt auch an uns. Amen. Mich haben in den letzten Wochen diese Bilder aus Persien nicht losgelassen. Wenn man solche fanatisierten Volksmassen sieht, dann erschrickt man. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, was da sich ereignet? Und man weiß ja gar nicht, was solche fanatisierten Volksmassen noch alles tun werden. Das ist ja nicht nur in Persien so unheimlich. Überall in der Welt, wo diese Unruhen immer wieder aufbrechen, erschrickt man, wie diese Völker wie ein Vulkan plötzlich werden können. Und man weiß gar nicht, gibt es da noch irgendwelche Führer, die solche entfesselten Emotionen noch zügeln oder kanalisieren können? Was wird aus unserer Welt werden, wenn einmal die ganzen Leidenschaften der Menschen losbranden? Wenn einmal der große Kampf losgeht um die letzten Reserven dieser Erde, um die Einkünfte, um das, was wir noch besitzen? Wenn wirklich die Menschen aufbrechen und sagen, wir wollen Gerechtigkeit machen? Und da bin ich wieder fröhlich geworden an dem, was wir eben in unserer Bibelstunde durchgearbeitet haben. Dass das Reich Gottes feststeht. Dass Gottes Herrschaft fest gegründet ist. Da heißt es in einer prophetischen Weissagung im Alten Testament, die Völker, jene brodelnden, wie ein Vulkan ausbrechenden Völkerleidenschaften, sind vor dir wie ein Tropfen am Eimer, der darunter läuft. So groß ist unser Herr. Oder im Psalm 2 heißt es, die Völker der Welt toben gegen Gott. Sie wollen sich emanzipieren und von Gott losreißen. Sie wollen nicht mehr bevormundet sein. Sie sagen, lasst uns die Stricke Gottes zerreißen. Wir sind selbstmündig, uns eigene Gesetze zu geben. Wir haben neue Moral, nach der wir leben. Und dann heißt es, der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Warum lacht denn Gott? Er hat seinen Sohn eingesetzt auf dem Berg Zion. Das ist das Kommen Jesu, die Geburt Jesu in Bethlehem. Seit dem Kommen Jesu können die Völker toben, wie sie wollen. Die Herrschaft Gottes steht fest. Wir haben einen ganz anderen Blick von der Herrschaft Jesu. Wir meinen immer so, die kippt gerade zusammen, die kippt um, die bricht in sich zusammen. Da ist nimmer viel los. Sie müssen mit den Augen des Glaubens das Reich Gottes sehen. Und dann werden Sie sich freuen können und sagen, auch wenn heute in der Weltgeschichte die aufregenden Nachrichten sich jagen, wir wollen in diesen Weihnachtstagen auf die Herrschaft Gottes schauen. Und wir wollen nur, dass er, der König und Herr, bei uns einziehen kann und dass unser Leben ein Stücklein dieses großen Reiches Gottes werde. Kennen Sie den Vers, den man so gern singt? Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr, gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Dieser große König will also jetzt bei uns heute einkehren. Das ist die Weihnachtsbotschaft, die Adventsbotschaft. Dieser König will zu dir. Das heißt zuerst einmal, so tief beugt er sich hinab. Ist Ihnen das bewusst? Wenn dieser ewige König Jesus, dieser Weltherrscher ohnegleichen, in diesen Tagen zu uns einziehen will, das ist eine Erniedrigung. Nun haben wir gar keinen Blick für dieses Erscheinen Jesu. Man muss einmal im Neuen Testament in der Offenbarung Johannes lesen, wie da Johannes nur einen Blick tun darf auf die Majestät Jesu. Und es erschlägt ihn, wie dieser Herr steht. Er kann das mit den Ausdrücken unserer Welt gar nicht vergleichen. Er versucht, Erz und Eisen und Gold und Silber, den ganzen Glanz der Welt zur Beschreibung dieser Gewalt Jesu überhaupt zu benutzen. Und das bleibt ein ganz dürftiges und kümmerliches Bild. Heute in unserer Welt, wo so der Machtkampf losgebrochen ist, da wünscht man sich ein machtvolles Erscheinen Jesu. Es wird nicht kommen bis zum Ende der Tage. Auch wir Christen sind so dumm, dass wir manchmal meinen, Jesus müsste machtvoll in unseren Krankheitsnöten oder bei unseren Schwierigkeiten seine Herrlichkeit demonstrieren. Und Jesus demonstriert seine Herrlichkeit, indem er sich ganz tief herunterbeugt. Jetzt will er in dieser Zeit seine Macht und Herrlichkeit verhüllen. Er wählt den unansehnlichen Weg, er wählt den Weg der Niedrigkeit, er entäußert sich aller Gewalt. Wenn Sie die Macht Jesu erleben wollen, müssen Sie wegschauen von den Begriffen Einfluss, Stärke, Größe, Macht. Das haben die irdischen Könige. Wir sind neulich auf der Autobahn kurz hängen geblieben, wie der König von Tonga über die Autobahn fuhr. Die haben uns eine halbe Stunde warten lassen in dem Stau. Und dann kam der große König von Tonga angefahren, der ein Königreich repräsentiert, so groß wie Häslach und Kaltental zusammen. Das sind die weltlichen Könige, 14 oder 18 Motorradfahrer hinten dran. Und dann die Mercedes 600, einer um den anderen. Ich wusste gar nicht, dass so viele schon gebaut wurden. Und da saß einer um der andere drin und Jesus nimmt einen Esel. Jesus nimmt einen Esel. Wir sind ja nicht mehr bewusst, was ein Esel ist. Da schleifen die Füße auf dem Boden, das sieht lächerlich aus. Wenn da ein großer Mensch drauf sitzt, da muss man lachen. Das passt überhaupt nicht. Jesus reitet auf einem Esel ein. Er will sich verhüllen. Er will seine Macht nicht demonstrieren. Es ist ein Spottbild, meint man gerade, so kommt doch keiner daher, der irgendwo Einfluss haben will. Dann hat Jesus sich verhüllt in die Gestalt des Mannes von Nazareth. Ich empfinde manchmal einen ganz ungeistlichen Grimm und eine Bitterkeit. Warum Jesus sich so verhüllt in die Niedrigkeit seines fleischgewordenen Erdenlebens, wo doch hin und her jeder kleine Pimpf in seiner Bibelkritik die Macht Jesu bestreiten kann, wo es ohne das widersprochen wird in den christlichen Kirchen hin und her, die Göttlichkeit Jesu bestritten wird. Er, der große Herr der Welt, der wiederkommen wird und die Welt richten und jeder kann hinstehen und so tun, als sei das ein Mythos. So tief hat er sich erniedrigt. dass jeder, der nicht viel versteht von göttlichen Dingen, all sein Wirken auf dieser Welt, seine Heilandstat bestreiten kann. So tief hat er sich erniedrigt. Er ist ein Spottbild in den Augen der Menschen geworden. Das ist seine große Herablassung. Und wir fragen, warum hat er sich denn so tief erniedrigt? Weil er unser menschliches Leben, unseren Leib tragen wollte. Dieser Leib, der mir Kümmernisse macht. Und ich wollte jetzt mit den Kranken sprechen, die jetzt immer wieder warten und sagen, wann wird denn mein Leib gesund? Diesen Leib, der uns so viel Sorgen macht, den hat Jesus angenommen, weil er diesen Leib in seiner göttlichen Herrlichkeit tragen wollte und gerade im Leiden darin seine Herrlichkeit und Macht demonstriert. Dieser Kreuzesweg, den Jesus gegangen ist, der war ja gleichzeitig für seine Nachfolger der Weg. Er hat die Ängste, die Menschen durchleiden, durchfühlen wollen bis zur größten Verzweiflung. Er hat unsere Gottlosigkeit büßen wollen, unsere Gottferne erdulden wollen. Er hat unsere Versuchungen durchleiden wollen. Darum ist er den Weg in die Niedrigkeit gegangen. Dort, wo Jesus eingezogen ist durch das Tor nach Jerusalem, nicht weit von der Stätte, wo der Tempel stand, da erzählen sich ja die Moslems, die heute nach der Weltherrschaft greifen, dass ihr Prophet gen Himmel geritten sei, aber nicht auf dem Esel. Das war für sie schon eine Herablassung, dass der Mohammed ein Pferd nahm zur Himmelfahrt. Das erzählen sie dort in der Geschichte. Jesus nimmt die tiefste Niedrigkeit auf sich und sie werden nie irgendwo in allen religiösen Gedanken der Menschen so etwas finden können, dass darin die Größe und Herrlichkeit Gottes liegt, dass er sich erniedrigt in die tiefste Tiefe hinunter, in unser irdisches Menschenleben. Und darin will er seine Herrlichkeit offenbaren. Es war seine Erniedrigung, dass er sich Freunde gesucht hat. Und was für Freunde? Die sind uns noch weit überlegen. Ein Petrus, ein Johannes, die in der entscheidenden Stunde von ihm wichen. Untreue Leute, sogar ein Verräter war dabei. So tief hat sich Jesus erniedrigt. Das ist doch unsere Freude. Dann will er doch uns auch haben. Wir sind ja noch untreuer. Dann kann er doch mit uns auch noch anfangen. Dann zielt er in diesen Weihnachtstagen auf uns. Da will er wohnen. Nirgendwo anders finden wir seine Herrlichkeit. Es war ihm das Wichtigste, dass er bei Zöllnern und Dirnen Tischgemeinschaft suchte, sich mit ihnen zusammensetzte. Wissen Sie, warum Jesus seine Macht und Herrlichkeit verhüllt? Wir könnten ja mit ihm gar nicht an den Tisch sitzen. Wir mit unseren schmutzigen Händen, mit unserem schmutzigen Leben, wenn er nicht sich so erniedrigt hätte und sagt, kommt her, mühselige und beladene, ich will doch euch. Er wurde ganz arm. Nicht bloß, dass er auf dem Esel eingeritten ist, das ist nur ein Symbol für sein ganzes Leben. Er hat nie etwas besessen. Er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegt, wenn es Nacht wurde und wo er übernachten kann. Er war angewiesen auf die Liebe der Menschen. Er, der Herr über alles, dem die ganze Welt gehörte, wurde ein Bittender. So wie er bis heute ein Bittender ist und so oft uns gerufen hat, komm doch, lass mich doch in dein Leben. Er könnte sich doch den Zugang zu uns verschaffen. Es wäre ihm doch ein Kleines zu sagen, ich übernehme die Herrschaft in deinem Leben. Bittend steht er da. Hast du nicht ein Viertelstündchen Zeit am Morgen zur Stille über meinem Wort, zum Zwiegespräch im Gebet? Hast du nicht ein Stündchen Zeit am Sonntagmorgen zum Gottesdienst? Hast du nicht ein bisschen Zeit, dass du Gemeinschaft mit denen haben kannst, die mich lieb haben? So arm ist er geworden. Und das hat ihn nie bedrängt, dass sein Jüngerkreis ein Schärlein war, mit dem man keinen Staat machen konnte. Wir genieren uns immer wieder mit der Niedrigkeit der Gemeinde. Und wenn uns einer fragt, wo ist denn die Gemeinde? Da, wo zwei oder drei im Namen Jesu beieinander sind. Rede doch nicht viel Großes von Kirchenorganisationen und Menschen. Da ist die Ehre Gottes da in dieser Welt. Er hat sich nie geniert und hat gesagt, das sind meine Brüder. Und dann hat er einen Judas genommen und einen Petrus. Da hat er sich dazugestellt. So ist Jesus. Der will in diesen Tagen zu dir. Er hat sich erniedrigt. Das ist sein Programm. Darin steht sein ganzes Heilandswerk. Und dann wurde Jesus nie unruhig, wenn man ihn beschimpft hat. Ach, da will ich noch viel mehr von Jesus lernen, wie er, selbst als sie anfingen, über ihn Dummes zu sagen, wie sie sagten, seht, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Er, Jesus, ein Fresser und Weinsäufer. Ich hätte doch diese Menschen gestraft und er ließ es einfach auf sie sitzen. Was macht das aus, wenn Menschen Nachrede tun? Er ist der König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft und er braucht sich doch nicht rechtfertigen. Das ist das Wunderbare. Jesus hat sich erniedrigt und da können Sie lernen, was Demut ist. Demut ist doch nicht jenes geheuchelte, dumme Reden, wo man macht als ich bin nichts und ich kann nichts. Und doch, Jesus kann viel, er kann alles und er ist, wäre, er ist der Sohn Gottes. Aber er kann sich erniedrigen, er kann der Knecht der Menschen werden, er kann sich für den letzten Verlorenen hingeben, er braucht sich nicht einmal entschuldigen oder sich gar rechtfertigen vor den Menschen, weil er ja seine Würde bei Gott hat. Das ist Demut. Wissen, welchen Wert man bei Gott hat, aber sich vor den Menschen als ein Knecht hergeben und sich von den Menschen wie einen Putzlumpen behandeln lassen, das macht nichts aus. Um der Liebe willen, weil man Menschen etwas weitersagen will von der Güte Gottes. Da in der Tiefe, in der Niedrigkeit hat Jesus ein Königreich aufbauen wollen. Er ist ein König, auch in unseren Tagen. Und er baut sein Reich. Und wo geschieht das? Wo heute in diesem Gottesdienst Menschen sich ihm öffnen? Wo sie sagen, komm Herr Jesus, komm kehre in mein Leben ein. Und dann fange du bei mir an, das Neue aufzurichten. Da geschieht die Herrschaft Jesu. Noch einen zweiten Gedanken will ich anfügen. So tief beugt er sich hinab, das war das Erste. So hoch hebt er uns hinauf. Als Jesus dann in Jerusalem eingezogen ist auf dem Esel, war es nicht nur ein Bild der Niedrigkeit. Nicht nur ein Bild der Erniedrigung, ein Spottbild. Sie wissen, dass die Leute die Palmzweige nahmen. Jetzt reißt sie bitte nicht da hinten zusammen, wir brauchen sie noch. Und dann haben sie ihm zugejubelt, Hosianna gerufen, dem Sohne Davids. Sie freuten sich an dem Herrn, der einzieht. Das war auch ein Bild der großen Hoheit. Das wollen wir nicht vergessen. So armselig ist die niedrige Gestalt Jesu nicht. Wir haben das ja begriffen und haben das Kreuz, wo er in seiner elendesten Niedrigkeit sterben da liegt, als unser Siegeszeichen ausgesucht, weil wir das begriffen haben. Da kommt Gottes Königreich zur Entfaltung und zum Sieg. Und wenn Jesus dort am Tisch saß mit den Zöllnern und Sündern, da hat er mit ihnen nicht bloß eine Tasse Kaffee getrunken und Mitmenschlichkeit gepflegt, sondern dort ist es geschehen, dass Menschen etwas erlebt haben, was sonst nie mehr gibt, in der ganzen Welt nie mehr, dass ein Mensch aus seinen unheilvollen Bindungen frei werden kann. Sie dürfen alle Psychologen und Psychotherapeuten dieser Welt abklappern, aber sie werden alle ihnen bezeugen, dass ein Mensch von seinen Gebundenheiten und Prägungen nicht mehr frei wird, dass er mit denen leben muss. Und Jesus kündigt dieses Ungeheure an, dass er als der König und Herr eine neue Geburt möglich macht, ein neues Menschsein, ein neues Wesen. Darum haben sich diese verzweifelten Menschen, die an Geld gebunden waren, Menschen, die an ihre tierische Liebe gebunden waren, um ihn gedrängt. Herr, kann mein Leben noch einmal neu werden? Kannst du diese Prägungen meines Lebens, die Schuld und Sünde sind, auslöschen? Und das ist das Wunder, dass er Menschen nicht bloß um sich sammelt wie so ein Betreuungsverein und sagt, ich werde euch immer so lieb behandeln und ich werde euch so hochpäppeln. Sondern dass er sie nimmt, diese gestrandeten Menschen, und setzt sie ein als Söhne Gottes mit einer Würde ohne Gleichen. In diesen Tagen, wenn Jesus bei ihnen einziehen will, dann will er doch nicht bloß in ihrem Leben Schmutz wegputzen. Das auch. Er will sie doch gleichzeitig bevollmächtigen als sein Statthalter in dieser Welt. Er will sie tauglich machen für große und wichtige Aufgaben. Und da geschieht etwas Wunderbares, wo die verlorenen Söhne heimkehren zu ihm. Da werden sie geehrt und gewürdigt. Er wurde arm, damit wir reich würden, sagt der Paulus. Und das ist dann der Anfang für unser ganzes Verhalten, weil wir überwältigt sind, was wir jetzt noch tun können. Sie müssen doch nichts tun. Niemand zwingt sie und nötigt sie. Aber es gibt Menschen, die können das nie vergessen und sagen, dass mein Leben noch einmal neu geworden ist, dass ich mit meinem Leben etwas fürs Reich Gottes tun darf. Und da kriegt man eine Sehnsucht, jede nur freie Minute einzusetzen für das Wichtigste vom Wichtigen. Eine Liebe, dass ich Jesus etwas Großes bringen will. Also bitte, da wo Jesus hinuntergeht in die Tiefe und Niedrigkeit, da hebt er uns ganz hoch hinauf, macht uns ganz groß. Und da löscht er das Alte aus und deckt das Alte zu. Da stehen Menschen um ihn herum, die plötzlich gewürdigt sind, seine Boten zu sein. Wir meinen ja jetzt schon, es gäbe nichts Schickeres als die Hirten von Bethlehem und das seien die würdigsten Gestalten und die lieblichsten Figuren. Man kann immer nur sagen, dass das damals in der alten Welt zur Zeit Jesu, das waren die Notvollen, das waren die Ausgeflippten, die Heimatlosen, die draußen waren, die vor Gericht nicht mal als Zeugen akzeptiert wurden, weil man einem Hirten nicht über den Weg trauen konnte. Menschen werden neu, wenn sie Boten Jesu werden. Und das wollen wir erfahren, wie er uns hoch hinaufhebt. Aber das Große zeigt sich dann wieder darin nicht, dass wir uns jetzt mit Titeln gegenseitig würdigen und dass wir die Herrlichkeit der Kirche beschwören vor der Welt, sondern gerade weil wir wissen, wir sind wer. Wir sind geborgen von Jesus im Leben und im Sterben und in der Ewigkeit haben wir einen Platz am Throne Gottes. Darum dürfen wir auch in dieser Welt als die Diener und Knechte stehen. Und wenn sie übel über uns reden, wir brauchen uns doch nicht rechtfertigen, wo der Herr uns rechtfertigt. Was soll das? Und das macht doch nichts aus, ob wir zur Entfaltung unserer Lust kommen, wo der Herr uns dient. Das soll doch das Wichtigste sein, dass sein Wesen, seine Art uns prägt, der demütige König, der uns nicht zu so nichtig demütigen Leuten macht, sondern Leuten, die wissen, wir sind ja wer, aber weil wir eine Stellung gewonnen haben, können wir unser Leben verschwenden in der Hingabe an Menschen. Dieser Tag einen jungen Tremper bei mir im Auto gehabt, Autobahn, ein ganzes Stück miteinander geredet, der nach Marokko gefahren ist, ein Schüler, und ihn gefragt habe, ob er kein Weihnachten feiert. Auch ich werde doch kein Weihnachten feiern. Wie können Sie denn sowas denken? Es war ein nettes Gespräch. Und so offen, so ehrlich, und wie ich dann sagte, ja, bedeutet Ihnen das nichts, was soll denn das bedeuten? Ich sage, was ist denn das eigentlich an Weihnachten? Und ich habe ihm dieses genau so erklärt, wie ich es Ihnen jetzt erklären wollte, dass Jesus einziehen will in unserem Leben. Ich habe gesagt, prüfen Sie das doch mal, ob das in Ihrem Leben nicht stimmt, dass Sie mit Ihrem Leben ja gar nie weiterkommen. Dann hat er gesagt, ich will aber das Gute tun. Er sagt, das habe ich längst aufgegeben. Als ob ich das Gute tun könnte. Ich will nur noch an meinem Plätzlein, wo ich stehe, diesem Herrn, der mich beauftragt, in seinem Königreich mitzuwirken, treu sein. Ob es gut ist, weiß ich gar nicht. Ich will nur treu sein und ich will nur schauen, dass er etwas daraus machen kann und dass er es benutzt, dass etwas für sein Reich daraus werde. Amen.